Fever Pitch, der Fußball-Podcast. Heute mit Pit Gottschalk.
Langeweile, Malte, ich habe Langeweile, keine Fußball-Bundesliga. Geht's dir genauso oder freust du dich so sehr wie unser Gast Alexander Hassenstein auf die Nationalmannschaft und das Länderspiel gegen Ungarn?
Der hat mich angefixt gestern, als ich mit ihm gesprochen habe. Diese Begeisterung, die er für die deutsche Nationalmannschaft mittlerweile wieder empfindet, die hat mich richtig heiß gemacht auf die Länderspiele. Ich bin gespannt, was uns da erwartet gegen Ungarn und die Niederlande. Also er hat dafür gesorgt, dass auch bei mir so eine gewisse Euphorie, vielleicht ein bisschen Skepsis gepaart ist, aber ich bin doch sehr interessiert darauf, diese beiden Vergleiche dann zu sehen.
Ich habe die neuen Zahlen gesehen vom Bundesliga-Barometer. Die fragen ja regelmäßig repräsentativ die deutschen Fußballfans, wie sie so drauf sind. Und da sagen 90% fast aus Überzeugung, dass Deutschland die Ungarn besiegen wird. Und ob das wirklich so ist, dazu haben wir einen Gast. Malte, bevor wir den jetzt reinholen, möchte ich eine Warnung aussprechen.
Oh.
Dieser Mensch kann nämlich Judo, hat sogar Judo gekämpft in der Bundesliga, soweit ich weiß, aber auf jeden Fall sehr hochklassig. Ein falsches Wort, er weiß, wo du wohnst und legt dich aufs Kreuz, also bitte alle Vorsicht. Hier ist Cedric Fick, Reporter bei Magenta und Sky und ganz bekannter Mann jetzt seit dem vergangenen Sonntag, als er im Doppelpass saß und mal kurz den Bayern die Leviten gelesen hat. Hallo Cedric.
Hallo zusammen in die Runde, hallo.
Du hast hier einen fulminanten Auftritt gehabt beim Doppelpass, hast mal eben in den Raum geworfen, dass Company keine Garantie hat auf eine längerfristige Beschäftigung beim FC Bayern. Angeblich hat Max Eberl auch das mitbekommen, was du gesagt hast. Die Bild hat berichtet, dass er dir deswegen einen kleinen Seitenhieb mitgegeben hat, hat dich namentlich erwähnt. Wie waren so die Stunden danach, als das alles so rauskam für dich?
Ja, das Echo war natürlich schon groß, weil es offensichtlich ja einer Staatsbeleidigung gleichkommt, wenn man Kritik am großen FC Bayern übt. Ich muss vorausschicken, auf rein sportlicher Ebene wünsche ich jedem nur den maximalen Erfolg. Und auch was die Bundesliga beispielsweise betrifft oder die Champions League oder auch den DFB-Pokal oder egal welchen Wettbewerb, der sportlich Beste möge gewinnen. Also das ist mein Leitspruch immer mit voller Überzeugung, weil ich, wie du auch schon richtig sagtest, selber aus dem Sport komme, aus dem Leistungssport. Insofern kenne ich gar kein anderes Gedankengut. Und wenn die Bayern eine tolle Saison hinlegen und am Ende Meister werden, bin ich der Erste, der im Mai mich da hinsetzt und sagt, da habe ich mich vertan. Ich gratuliere zum Titel. Und dann bin ich auch der Überzeugung, dass Kompany sicherlich noch eine Chance bekommt, eine weitere Saison Trainer des FC Bayern zu sein. Aber, und das habe ich ja auch entsprechend verargumentiert, fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wie man den Schwachpunkt im Bayern-Spiel, die Defensive, es waren ja auch in der letzten Saison 45 Gegentore, wie man die so in den Griff bekommt, dass sie wieder die Stabilität mit sich bringt, um ja meisterwürdig zu sein. Also Transfermarkt, wir haben es alle gesehen im Sommer, was passiert ist. Nicht allzu viel Gutes rund um die Bayern-Defensive. De Ligt hat man noch abgegeben, wie ich finde, nicht adäquat nachverhandelt. Viele Spieler, die man sich gewünscht hat, hat man nicht bekommen und somit fehlt mir so ein Stück weit die Fantasie, warum die Defensive, auch wenn ich weiß, dass die ganze Mannschaft dazu gehört, aber ich rede mal speziell jetzt vom Defensivpersonal, warum die jetzt entsprechend stärker auftreten soll als in der vergangenen Spielzeit. Und dann weiß man ja, das ist ja ein ungeschriebenes Gesetz, das habe ich ja nicht erfunden, wenn man beim FC Bayern nicht Meister wird und in der Champions League nicht mindestens ins Halbfinale kommt, dann nimmt man normalerweise als Trainer seinen Hut. Und das hat ja gar nichts damit zu tun, dass Vincent Kompany nicht ein toller Trainer sein mag, also das wird sicherlich so sein und auch der FC Bayern in Gänze ist sicherlich nach wie vor hervorragend aufgestellt und deswegen auch hier wieder dieses Persönliche, die Emotionen reinmischen in einen Sachverhalt, der rein sachlich verargumentiert wird, das ist ja üblich in diesem Geschäft, das ist ja auch völlig okay, aber das muss man dann schon differenzieren, wenn man meine Aussage bewerten möchte, wie ich finde. Ja. Ich habe ja nichts anderes gesagt, als dass ich glaube, dass die beiden
Doppelpass immer
infolgedessen der Trainer da keine Zukunft mehr hat.
Ja, ich habe beim Doppelpass immer die Erfahrung gemacht, dass Fernsehleute betont vorsichtig sind, weil sie ja selbst so halb in der Öffentlichkeit stehen oder zumindest eine gewisse Bekanntheit haben. Dazu gehörst du auch. Wie unabhängig kannst du sein als Fernsehmann in so einer Talkrunde, wo es ja auf eine Meinung ankommt und auf eine Aussage ankommt?
Ja, genau, das ist das ja. Es kommt auf eine Meinung und auf eine Aussage an. Und wenn meine Meinung ist, dass die Sachverhalte so und so sind, dann muss ich das äußern. Ansonsten bleibe ich mir da ja nicht treu. Also dann würde ich ja was spielen. Dann würde ich ja so tun, als ob. Dann würde ich ja so tun, als hätte ich eine andere Meinung. Dann würde ich ja betont auf die Bremse drücken. Und das würde mir dann wiederum nicht gut zu Gesicht stehen, weil es dann eben nicht authentisch wäre. dass man mit einer Meinung, wenn die vielleicht mal so ein bisschen in eine andere Richtung geht, auch gerne mal aneckt. Das ist dann halt so, das muss man dann auch aushalten können. Aber sowas zumindest ehrlich und was ja immer am Ende des Tages entscheidend ist, dass das, was man sagt, auch ja, mit Argumenten begründet wird. Also man muss Argumente liefern, warum man so denkt, warum man zu dieser Schlussfolgerung kommt. Ich denke mal, das habe ich getan. Und wenn jemand eine völlig andere Meinung hat und das auch gut verargumentiert, dann bin ich da völlig d'accord mit. Und ich glaube, so sollten wir es halten. Die Diskussionskultur in Deutschland, auch unter Sportjournalisten oder in der Sportmedienlandschaft, sollte das aushalten, ist zumindest meine Denke.
Malte, bist du auch mutig bei deinen Meinungen?
Ich versuche es mutig zu sein. Ich bin ja normalerweise hier der Neutrale. Eigentlich moderiere ich ja und du bist derjenige, dem ich die Vorlagen gebe, der dann die spitzen Dinger raushauen soll. Aber dann und wann habe ich, glaube ich, auch schon mal eine etwas steilere These vertreten, die hoffentlich dann auch gut genug begründet, dass sie dann auch eben draußen nicht auf komplettes Unverständnis gestoßen ist.
Wenn du dem Doppelpass zuschaust, worauf freust du dich am meisten? Auf steile Thesen oder auf Aufklärung mit vielen Informationen?
Ja, das eine schließt das andere ja nicht aus. Wenn nämlich eine steile These, wie Cedric gesagt hat, gut begründet ist, dann ist es ja auch ein Informationsgehalt, der da weitergegeben wird. Also die Mischung macht's einfach. Und wenn du über 2,5 Stunden diese Mischung hast zwischen steilen Thesen, Analysen, sportlichen Analysen und das eben gepaart mit diesen ganzen Unterhaltungselementen, die ja zum Doppelpass einfach dazugehören, dann ist das jeden Sonntag eigentlich eine feine Geschichte, die mich vor den Fernseher zieht. Manchmal zum etwas Unwillen meiner Familie, aber da müssen sie durch. Das haben sie mittlerweile gelernt.
Cedric, was provoziert deine Emotionen mehr, die Bundesliga oder die Nationalmannschaft?
Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Also eigentlich ist ja das liebste Kind der Deutschen auf lange Zeit immer gewesen, die ja zum Teil großartig aufspielende deutsche Fußballnationalmannschaft. Und da hatte auch wirklich dann jeder eine Meinung. In der Bundesliga ist es dann hier und da ja nochmal so ein bisschen spezieller. Da gibt es dann die Fans der verschiedenen Vereine. Aber selbst die, die sich für die Bundesliga nicht interessieren, die bringen ja zumindest, wenn es bei EM oder WM hochhergeht, mit der Nationalmannschaft ein Stück weit Meinung mit. Also würde ich fast schon sagen, die Nationalmannschaft am Ende des Tages ist dann nochmal mehr Thema bei den Menschen und polarisiert vielleicht auch so ein Stück weit mehr, beziehungsweise spaltet da so ein bisschen die Lager und erhitzt die Gemüter. Es gibt die, die sagen, man muss da mit Weitsicht ran, jetzt gerade, auch jetzt nach dem großen Umbruch, sprechen wir vielleicht gerade noch drüber. Und dann gibt es natürlich auch die, die sagen, nee, also jetzt muss die Mannschaft mal langsam liefern. Die letzten Turniere waren allerdings jetzt immerhin mal Viertelfinale, aber jetzt muss mindestens mal Halbfinale, wenn nicht sogar der Titel her bei der WM in 2 Jahren. Also ich denke mal, die Nationalmannschaft ist da noch so ein Stück weit mehr im Fokus.
Ja, aber wie geht man jetzt rein? Es sind jetzt 2 Jahre bis zur WM 2026 in Nordamerika. Sollen Julian Nagelsmann jetzt experimentieren, auch auf die Gefahr hin, dass es dann Rückschläge gibt? Oder soll er möglichst schnell seine bestenfalls Startelf finden, damit Automatismen, wie man so schön sagt, Automatismen greifen und alle wissen, wo sie stehen? Wir haben eine große Euphorie jetzt mitgenommen aus der Heim-EM. Die Weltmeister sind alle weg. Jetzt kommen Jungs wie der junge Stiller dazu. Was kann man dem Bundestrainer raten?
Also ich finde, Julian Nagelsmann ist ein sehr guter Trainer, hat ein gutes Trainerteam, ist mit viel Expertise mittlerweile, aber auch so ein Stück weit Erfahrung, was die Nationalmannschaft angeht, ausgestattet. Und deswegen sollte er am Ende vor allem auf das hören, was ihm so sein Gefühl sagt. So blöd das klingt. Also es gibt, glaube ich, nicht den einen oder den anderen Plan. Wenn er jetzt irgendwie für sich das Gefühl hat, die Idee, die würde ich gerne mal wagen, oder vielleicht das System mal in die und die Richtung so ein Stück weit abändern. Ja, und wenn es dann nicht klappt, habe ich noch genug Zeit bis hin zur nächsten WM, das wieder zurück zu rotieren, die ganze Nummer, ja, dann soll er es machen. Dann soll er ruhig jetzt schon nochmal ausprobieren. Ich finde, ja, so 1, 2, 3 Monate vor einem großen Turnier ist das dann vielleicht der falsche Zeitpunkt, aber jetzt 2 Jahre vorher könnte er das noch machen, muss er vielleicht auch machen, denn das ist ja das große Thema gerade in Fußball Deutschland, dieser extreme Umbruch, der geht ja nicht geräuschlos vonstatten, weder neben noch auf dem Feld. Selbst die Spieler sprechen ja davon, dass sich Hierarchien neu bilden müssen. Und das sei ein Prozess, der würde aber gut anlaufen, ist aber natürlich noch nicht abgeschlossen. Das heißt, unweigerlich ist ein bisschen Experimentieren jetzt, glaube ich, gerade in den nächsten Spielen mit dabei. Und das finde ich jetzt aber auch noch ein guter Zeitpunkt, wo man das machen kann.
Experimentieren oder Vollgas, Malte? Wie siehst du das?
Ich denke auch, Experimente müssen schon sein, weil er ja tatsächlich auch gucken muss, wie er das, was da weggefallen ist, kompensieren kann. Im Tor ist das noch relativ einfach. Manuel Neuer und Marc-André Ter Stegen, die sind auf ähnlichem Niveau. Da wird der Qualitätsverlust jetzt nicht riesig sein. Das wird funktionieren. Aber wenn natürlich so Stützen wie Toni Kroos wegbrechen, Ilkay Gündogan, der zwar in der Nationalmannschaft nicht immer seine besten Spiele gezeigt hat, aber ja trotzdem eine Erfahrung mitbringt und einfach auch eine Art der Führung mitbringt, die schon ja auch angekommen ist in der Mannschaft, das ist schon etwas, was wo Nagelsmann jetzt gucken muss, wie er das eben dann neu auf anderen Schultern verteilt. Und wenn dann Joshua Kimmich zwar schon immer in den letzten Jahren Führungsspieler ist, jetzt aber in der Hauptverantwortung steht, dann muss er natürlich auch gucken, wie die neben ihm sind, ihn da unterstützen können, dass er dieser Führungsrolle auch gerecht werden kann. Also ich denke schon, da muss Nagelsmann ein bisschen experimentieren, vielleicht auch in der Besetzung der Mannschaft. Es wird ja gesagt, dass Kimmich wohl erstmal außen wird bleiben müssen. Bei Bayern spielt er jetzt wieder in der Zentrale. Das muss Nagelsmann dann auch mal ausprobieren, was für ihn da das Erfolgsversprechendere ist. Also ich denke, unter diesen Wettkampfbedingungen Nations League ein bisschen zu experimentieren, ist mit Blick auf die WM definitiv nicht verkehrt.
In der Umfrage, die ich eben erwähnt habe, vom Bundesliga-Barometer, kam auch eines raus, was die Leute am allerwenigsten möchten von der Nationalmannschaft, ist, dass man irgendwie auf Ergebnis spielt. Nun hat man aber die Nations League, da kommt es auf Ergebnisse an. Also lieber mit Hurra riskieren, dass man Dritter oder Vierter in der Gruppe wird oder schauen, dass man mit Kalkül und Cleverness irgendwie Erster wird. Es geht ja immerhin um einen Titel, Nations League. Welche Bedeutung hat die Nations League für dich, Cedric?
Ja, es ist in meinen Augen ein Vorbereitungsturnier auf das danach größere Turnier, in dem Fall auf die WM. Und das musst du auch so ein Stück weit priorisieren als Trainer. Du musst gucken, was ist jetzt für mich wirklich entscheidend. Nicht kurz, sondern vor allem mittel- bis langfristig. Und da ist die WM natürlich das Maß aller Dinge, ist doch völlig klar. Und wenn wir da maximal erfolgreich abschneiden, dann ist der Weg dahin fast schon egal. Wenn er zum Ziel führt, dann war er gut. Wenn er nicht zum Ziel führt, war er entsprechend nicht gut.
So simpel. Ja, lass mich aber kurz intervenieren. Ja. Wenn du plötzlich diese Euphorie verlierst, weil du 2-3 Spiele Mist spielst und womöglich sogar verlierst, dann verlierst du ja auch dein Publikum, das du jetzt so mühsam aufgebaut hast vor der und bei der EM.
Das ist nicht einfach. Diesen Spagat hinzubekommen ist nicht einfach, das definitiv nicht. Im Idealfall sollte er jetzt gute Ergebnisse mitbringen, die Euphorie mitnehmen logischerweise und dann am Ende noch die WM gewinnen. Das wäre der Idealfall. Nun funktioniert das aber im Sport natürlich nicht immer genau so, wie man sich das da so wünscht. Deswegen würde ich sagen, muss man schon auch gucken, dass man in irgendeiner Form die Euphorie mitnimmt und auch Ergebnisse liefert, weil Ergebnisse, wenn du da für dich so dieses Selbstverständnis des Erfolges bekommst, bringt dich das ja auch voran. Siehe bei Leverkusen in der letzten Saison oder gibt auch andere prominente Beispiele. Also auch gute Ergebnisse können irgendwann dazu führen, dass du wie selbstverständlich einen besseren Fußball spielst. Aber letztendlich ist das ja jetzt ein Weg bis zur WM. Und ich glaube, dass das Publikum in Deutschland, dass die Fans trotz Euphorie auch ein Verständnis dafür mitbringen, vielleicht nicht ein grenzenloses, aber schon ein Stück weit ein Verständnis dafür mitbringen, dass jetzt so ein bisschen experimentiert und rotiert und geguckt werden muss, weil eben dieser große Umbruch mit diesen großen Namen, es sind ja nicht nur ein paar Spieler, die gegangen sind, es sind ja fast schon die entscheidenden Faktoren, die gegangen sind, dass das nicht eben einfach mal so passiert. Ich glaube, das versteht der Fußballfan und wird vielleicht den ein oder anderen Aussetzer oder vielleicht Fehlinterpretation einer Position oder vielleicht noch falsche, in Anführungsstrichen, taktische Aufstellung, wird er vielleicht jetzt noch schlucken. Also ich glaube, das wird schwieriger, je näher wir an die WM rankommen. Also so ein Jahr, so ein halbes Jahr vorher wird dann vielleicht so ein bisschen Unruhe dann schon auch noch da sein. Aber jetzt kurz nach der WM, nach dem Abgang von Neuer, von Kroos, von Gündogan und so weiter, da ist es fast schon, ja, akzeptiert, eingepreist, dass man da vielleicht dem Bundestrainer noch so einen kleinen Vorschub gibt in Sachen Experimentation.
Malte, vermisst du Leon Goretzka im Kader?
Wir haben ja neulich schon drüber gesprochen, dass ich ihn im Moment, weil er ja auch bei Bayern kein Stammspieler ist und eigentlich nicht mal richtig zum Kader gehört, Stand jetzt zumindest, jetzt nicht unbedingt vermisst, weil er auch dann einfach die Leistung nicht gezeigt hat, die dafür notwendig wäre, um tatsächlich dann jetzt auch in die Nationalmannschaft berufen zu werden. Also Leistungsprinzip gilt ja wieder unter Nagelsmann und das sollte dann auch für
selbst. Aber perspektivisch haben wir gesagt, wir müssen noch an die Zeit denken, in 2 Jahren bei der WM. Und da hat er doch die Qualität, sich diese Praxis zu holen. Cedric, du nickst. Wie siehst du das?
Ja, Leon Goretzka, so ein ganz, ganz eigener Fall. Also ich finde, wenn du Leon Goretzka aufstellt bekommst, weißt du halt, was du bekommst. Und das ist ein hohes Gut, auch gerade im Profisport, wenn du eine Verlässlichkeit mit dabei hast. Ist ähnlich, finde ich, zu sehen wie Joshua Kimmich. Also ich zum Beispiel bin sehr glücklich über die Entscheidung des Trainers, ihn in der Kette hinten rechts spielen zu lassen, weil ich finde, dass er dort einen deutlich besseren Eindruck macht als auf der 6 beispielsweise, wo er das Spiel meiner Meinung nach eher etwas langsamer macht, auch mal für den ein oder anderen fehlerhaften Spielaufbau zuständig ist oder zuständig war in der Vergangenheit, wenn er diese Position bekleidete. Insofern bin ich da zufrieden, dass er hinten rechts spielt. Bei Goretzka ist es genauso, wenn man für ihn die richtige Position, welche auch immer das ist, vielleicht so ein Stück weit auch als Sechser oder dann als Achter, ja, da muss der Trainer dann entscheiden. Wenn man ihn da seinen Stärken nach gut einsetzt, glaube ich, bekommt man verlässlich, was man braucht. Das ist aber jetzt nur die rein sportliche Komponente. Inwiefern es da knirscht, inwiefern er da vielleicht gerade so ein Stück weit Unruhe stiftet, inwiefern er vielleicht auch gerade aneckt, weil er diese Bayern-Geschichte noch irgendwie so mit auf dem Rücken trägt, weiß ich nicht. Das müssen andere beurteilen.
Was meinst du damit?
Na gut, also bei Bayern ist ja da so ein Stück weit Unruhe gerade deswegen drin, weil er wohl gehen soll, das aber nicht will, jetzt erstmal leistungstechnisch wohl nicht berücksichtigt wird. Wo ich aber glaube, dass er vielleicht noch eine Rolle hinten raus in der Saison spielen wird, wenn vielleicht das Personal knapp wird, der ein oder andere sich verletzt, du mehr Stabilität in der Defensive brauchst, plötzlich spielt Goretzka Verteidiger, kann ich mir alles vorstellen. Deswegen kann es sein, am Ende der Saison, dass man dann beim Bayern sagt, Mensch, gut, dass wir den behalten haben oder Glück im Unglück, mag so kommen. Also die Glaskugel habe ich auch heute nicht dabei, aber könnte ich mir zumindest vorstellen. Und
das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, weil Malte Asmus ist berühmt für seine Glaskugel. Die kommt während eines Podcasts immer, ja. Du brauchst sie nicht mitzuhaben. Kollege Asmus hat sie immer und er wird nachher bestimmt uns wieder fragen, wie das Spiel ausgeht am Samstag, sodass wir unser ganzes Geld und Vermögen dann bei einem Wettanbieter dann hinterlassen können. Das ist ganz normal. Aber wenn du sagst, Goretzka und die Bayern sollte gehen und so weiter, da sind wir ja auch an dem Punkt, Bayern ist normalerweise ja immer das Herzstück der Nationalmannschaft. Diese Rolle hat Bayern München etwas verloren. Andere Vereine, wie zum Beispiel der VfB Stuttgart, sind ja massig vertreten. Borussia Dortmund auch wieder, weil sie ja auch sich einen Stuttgarter Abwehrspieler geholt haben, sind sie ganz prominent vertreten. Bist du einverstanden, dass Bayern München sich ein bisschen losgelöst hat von dieser Denke, FC Deutschland zu sein?
Also ich glaube ja gar nicht, dass der FC Bayern sich von der Denke verabschiedet hat, aber de facto ist es genauso, wie du beschrieben hast. Also die Hierarchie in der Mannschaft ist vielleicht nicht mehr komplett auf die Bayern-Spieler gemünzt. Die Nationalmannschaft besteht nicht mehr hauptsächlich aus Bayern-Spielern, wie das früher war. Weil einfach momentan, Fußball ist ja ein schnelllebiges Geschäft, aber momentan ist es so seit ein paar Monaten, dass die Leistungsdichte an der Bundesligaspitze eine ganz andere ist als noch viele Jahre zuvor. Und weil im Sport, egal ob im Fußball oder in einem anderen Sport, nach dem Leistungsprinzip entschieden werden soll, ist es nur folgerichtig, dass nicht nur die Bayern die Nationalmannschaft stellen, in Gänze oder fast ausschließlich, sondern eben die Spieler der Clubs, die vorne sich tummeln. Und das sind eben nun mal ein paar sehr gute Stuttgarter, ein paar sehr gute Leipziger, ein paar sehr gute Dortmunder und natürlich nicht zu vergessen einige sehr gute Leverkusener, aber eben auch immerhin noch ein paar gute Bayern-Spieler. Und dieses Gebilde der Besten von den besten Clubs, die aktuell in Deutschland vorne mit dabei sind oder eben auch international. Pascal Groß, gut, der spielt jetzt in Dortmund, kam ja aber auch, als er nominiert wurde aus England von Brighton. Ja, das ist das, was am Ende auch die Nationalmannschaft auf dem Platz abbilden sollte. Die besten Spieler der besten Vereine in den jeweiligen Ligen.
Wenn man jetzt die Nationalmannschaft durchgeht, dann sieht man wirklich nur 2 gesetzte Bayern-Spieler, also zu 100% gesetzte Bayern-Spieler, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Das ist Musiala in der Attacke und Kimmich hinten rechts. Sané wackelt, Pavlovic, ja, könnte sein, dass er sich festspielt. Habe ich jemanden vergessen? Aber ich sehe jetzt nur wirklich 2 feste.
Ja, Sané ist ja auch nicht gesetzt.
Ja, so. Ja. Gnabry weiß man auch nicht so genau. 2 von 11 und nicht mal mehr den Torwart. Kein Innenverteidiger.
Ja, oh. Aber das spiegelt
kein Mittelstürmer auch sowieso nicht, ja. Macht Bayern jetzt was falsch oder die Nationalmannschaft alles richtig?
Die Nationalmannschaft macht meiner Meinung nach alles richtig. Malte, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde, ich wiederhole mich da, das Leistungsprinzip ist das Entscheidende und deswegen ist es folgerichtig so, wie es jetzt ist. Denn die Bayern sind ja nicht mehr die Bayern, wie sie jahrelang entsprechend die Bayern waren, will sagen, auch jetzt der Transfersommer hat es ganz gut gezeigt. Ich erinnere mich noch an Zeiten früher, ihr vielleicht noch viel besser, da hat der FC Bayern jeden bekommen, den er haben wollte. Egal, ob
hast du jetzt mal so gerade mal so einfach mal reingeflochten, dass wir viel älter sind als du? Hast du das mal so gerade ploppen lassen? Ne? So mal.
Dass ihr in dem Business mehr Erfahrung habt. Ich habe jetzt gar nicht aufs Alter im Personalausweis angesprochen.
Schöner Seitenhieb, Cedric. Sehr gelungen.
Alles gut. Nein, also, ne? Also früher jetzt Transfermarkt zum Beispiel. Die Bayern haben immer jeden bekommen, den sie haben wollten. Also zumindest 9 von 10. Egal, ob es jetzt um Spieler ging oder eben um Trainer oder irgendwas. Das war jahrelang so. Das war akzeptiert. Das wusste man und man wusste am Ende des Tages auch als Top-Club, der oben mitspielte, wenn die Bayern wollen, kaufen sie mir die besten Spieler weg. Das ist ja jetzt alles gar nicht mehr so. Und das spiegelt sich auch bei der Nationalmannschaft wieder, dass die Dominanz der Bayern in anderen Bereichen etwas nachgelassen hat, ist auch bei der Nationalmannschaft so. Man hat nicht mehr das Spielerübergewicht, sondern ist jetzt immer noch ein Top-Club, aber einer von 4-5. Oder, Malte?
Was wird für dich die spannendste Frage sein am Samstag, wenn Deutschland gegen Ungarn spielt in Düsseldorf?
Ganz spannend wird auf jeden Fall sein, erstmal, wer ist dann jetzt die Elf, die dann auftritt? Wer wird vor allen Dingen im zentralen Mittelfeld dann spielen? Wie ist die Position von Pascal Groß vielleicht dann auch jetzt in der Nationalmannschaft zu sehen, der ja in den Mannschaftsrat mit aufgenommen wurde mit, ich glaube, 8 Länderspielen momentan. Also das ist natürlich da schon eine Frage. Er soll bei Dortmund eine der führenden Positionen oder der führenden Spieler werden. Vielleicht dann auch in der Nationalmannschaft ein Mann, der... Ja, sowas, wir haben es hier im Podcast schon mal gesagt, der Kollege Moritz Knorr hat es neulich gesagt, dass Groß der neue Groß vielleicht sogar ist. Angelo Stiller, auch ein Kandidat für die Groß-Nachfolge, wurde auch schon bei uns hier im Podcast ins Gespräch gebracht. Also wie Nagelsmann da mit diesen Personalien umgeht, das wird mich besonders interessieren. Da habe ich einen besonderen Blick drauf.
Ja. Was können wir von Angelo Stiller erwarten, Cedric? Hast du ihn schon mal spielen sehen?
Angelo Stiller? Mhm. Ja, also klar, beim VfB hat er es überragend gemacht. Zusammen mit Mittelstädt, zusammen mit Führig, mit Undaf. Also er trifft ja auf alte Bekannte in der Nationalmannschaft. Ist noch ein junger Spieler. Und da weiß man natürlich vorher nicht genau, wie geht er der Weg weiter? Aber wenn er so weitergeht, wie er bislang vollzogen wurde, hat er eine große Zukunft vor sich, wenn er verletzungsfrei bleibt und eine Ruhe am Ball mitbringt und eine Spielintelligenz, die zur 10er-Position passt oder zur 8er-Position. Warum soll er die Rolle dann nicht bekleiden bei der Nationalmannschaft? Ich glaube, jetzt erstmal macht es tatsächlich Pascal Groß, aber auch das ist natürlich nur auf absehbare Zeit der Fall, denn er ist ja schon 33. Das heißt, er wird im Idealfall dann die WM spielen und vielleicht dann noch die EM und dann ist, ja, normalerweise mit 37 oder bei der übernächsten WM wäre er dann schon 39. Das reicht dann normalerweise nicht mehr. Also man muss praktisch zu Pascal Groß noch ein Backup mit hochziehen, der dann, mit einem fließenden Übergang diese Rolle übernimmt, weil außer Groß und Stiller sehe ich da jetzt auch keinen, der die Großposition, die ja wirklich spielentscheidend ist für die Statik der Mannschaft, übernehmen kann.
Wie viele Mannschaften in der dritten Liga hast du für Magenta jetzt schon gesehen? Alle schon? Also komplett letzte Saison?
Ja.
Doch. Gilt ja auch so ein bisschen als Talentschmiede für die großen Clubs. Ja? Siehst du da irgendwie einen jungen Mann, der noch in den nächsten 2 Jahren den Sprung aus der dritten auf die ganz große Bühne schaffen könnte? Oder sind die alle froh, wenn sie überleben in der dritten Liga, wie mein Alemannia Aachen?
Nee. Also da wird es sicherlich den einen oder anderen geben, der entweder den Sprung schafft in die Bundesliga oder vielleicht sogar nachfolgend in die Nationalmannschaft. Aber da bin ich ganz ehrlich, wer das sein wird, da kann ich keine auch nur einigermaßen seriöse Antwort geben. Deswegen lasse ich das an der Stelle. Aber was ja immer wieder spannend ist, ist, wenn man guckt, wer hat denn schon dritte Liga gespielt und ist jetzt vorne mit dabei. Und ein prominentes Beispiel ist natürlich immer Dennis Undav. Ich glaube vor, ja, ich weiß es jetzt nicht, ich mag mich vertun, aber ich glaube, es sind gerade mal 4, 5 Jahre her. Da stand er noch etwas übergewichtig am Seitenrand bei Magenta Sport im Trikot des SV Meppen und hat launige Interviews in der Hensch Arena nach dem Spiel gegen Bremen 2 oder wie auch immer gegeben. So, und jetzt spielt er Nationalmannschaft. Und das zeigt natürlich, es geht. Oder auch die Pavlovics oder Stillers dieser Welt haben in dieser Liga ja auch schon mal vorn beigetreten. Also das funktioniert dann schon. Die dritte Liga ist aber vor allem eben auch eine Liga, wo man ja in Sachen Körperlichkeit dazu gewinnen kann. Also Peter Vollmann, einer der ja, Rekordtrainer der dritten Liga, der hat mal gesagt, die dritte Liga ist die Nahkampfliga. Also wer sich da wehren
kann. Das würde ich als Judoka ja freuen, ne? Das würde ich als Judoka
genau, ja freuen, ne? Aber befolgt etwas andere Regeln. Nein, aber ja. Tatsächlich ist es so, dass wer da von der Körperlichkeit her bestehen kann, der kann das auch überall auf der Welt, würde ich fast schon sagen, in Sachen Spielverständnis, Technik und so weiter und so fort, Spielübersicht. Klar, ne, da braucht es halt immer noch ein bisschen was, aber deswegen ist auch die dritte Liga und nicht die erste Liga, aber es schaffen immer wieder jedes Jahr Leute den Sprung in die zweite oder eben auch erste Liga. Luca Kerber ist beispielsweise da ein prominentes Beispiel, der spielte noch für Saarbrücken in der vergangenen Saison, spielte da schon seit Monaten, wenn nicht Jahren, überragend und ist jetzt beim Spitzenreiter angekommen, spielt beim 1. FC Heidenheim, ne, ist da im Kader und hat jetzt auch Europa League schon absolviert gegen Hecken und so weiter. Das sind die spannenden Geschichten, die man dann gerne verfolgt. Also die dritte Liga ist schon auch sehr interessant, nicht nur aufgrund der extrem vielen Traditionsvereine und Bundesliga-Gründungsmitglieder.
Ja, schon. Du hast jetzt sehr, sehr elegant, wie ich finde, die Glaskugel vermieden. Das ist der Moment, wo Malte seine rauspacken darf. Komm, Malte, stell die Frage, was das Wochenende betrifft.
Ja, komm, dann sag doch mal, was erwartet ihr denn für ein Ergebnis beim Spiel gegen Ungarn am Samstag? Wenn du es unbedingt hören willst, bitte.
Ja, klar. Komm, Cedric, hau mir ein Ergebnis um die Ohren.
2-2. Ich sag, das wird
2-2 nur. Oh, das ist überraschend.
Ja,
weil das ist was das Ergebnis betrifft.
Ja, Spiel 1 nach der EM, die Positionen sind neu besetzt. Es wird viel Euphorie geben. Die jetzt die Chance haben, sind auch mit viel Qualität und großem Hunger ausgestattet. Aber die Ungarn sind eben auch extrem schwierig zu bespielen. Ne? Also das hat man gesehen bei den Turnieren in den letzten Jahren, auch bei Testspielen. Es ist halt ein sehr unangenehmer Gegner und nicht der leichteste, wenn es darum geht, Spiel 1 nach dem Umbruch zu absolvieren.
Ich tippe 3-0, Malte. Und du?
Ich wäre bei einem 2-1 für Deutschland. Ich glaube, ein Tor werden sie auf jeden Fall kassieren.
Das ist wunderbar. Wir werden es sehen und wir werden es auflösen. Liebe Leute hier im FIFA-Pitch Podcast, bitte drückt mal auf Folgen, Follow oder wie auch immer das bei euch dann da heißt, wo ihr das jetzt hören könnt. Würde uns freuen, wenn wir die Zahl der Abonnenten hier im Podcast erhöhen können. Cedric, vielen, vielen Dank, dass du heute zu Gast gewesen bist. Musst du am Wochenende arbeiten oder hast ein bisschen Päuschen jetzt in der Länderspielpause?
Ich bin für Sky Sport News unterwegs tatsächlich in Düsseldorf und schaue mich um vor dem Spiel der Deutschen gegen Ungarn und darf da so ein bisschen berichten vom Stadion aus der Stadt und natürlich auch auf Stimmenfang gehen. Also die Stimmung, ne, das war ja anfangs in dieser Folge das Thema, inwiefern kann man die jetzt schön weiter transportieren Richtung WM. Ich guck mal, wie die jetzt so kurz nach der EM ist.
Wunderbar. Malte, auch dir ein schönes Wochenende.
Ebenso, danke.
Vielen Dank für die Einladung.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.